So, Aufnahme läuft.
Achso, es läuft.
Es läuft so. Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück aus dem Lohr.
Ja. So, und du?
Ist der Kevin noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Happy Birthday to you.
Nee.
Happy Birthday to you.
Nein.
Happy Birthday, lieber Tilly.
Ja, das war gestern.
Tilly hat gesagt, er möchte nicht, dass ich das erwähne.
Oh, habe ich das erwähnt, wenn ich weiß, dass du genau das Gegenteil von dem machst, was ich möchte?
Reaktanz.
Das
ist das
nennt man
Stichwort.
Reaktanz, ja.
Ja.
Reaktanz, ja. Gute
Frag doch mal einen Psychologen.
Ja, ich bin immer noch einer.
Bist du gerade?
Okay, jetzt ist es raus. Ja, ich bin gestern alt geworden und man ist so alt, wie man sich anfühlt, so und bla bla bla. Mhm. Und ihr müsst jetzt wirklich, ich weiß, ihr habt mich alle lieb und jetzt werden bestimmt 100.000 gefühlt. Glückwünsche, tut euch keinen Zwang an, macht tut, aber ich bin auch nicht böse, wenn es nicht macht. Wisst ihr, ich bin kein großer Geburtstagsfeierer.
Aber die Geschenke fandst du trotzdem klasse.
Die sind geil gewesen, ja. Inklusive einer Männerschokolade. Eine Männerschokolade, wow. Jetzt gibt es aber Ärger mit der Versatil. Eine Männerschokolade mit Bourbon und Apfel, sowas
Apfel,
drin.
Ja. Bourbon.
Alles schon mal ausprobiert, für gut befunden.
Mhm. Wobei das eigentlich völlig wurscht ist, weil Männer... Da musst du nicht extra sagen, das ist Männerschokolade,
weil die
essen alles, was Süßes irgendwie.
Ja.
Voller Freude.
Ja, das hat uns am Leben erhalten. Das ist unser Evolutionsvorteil. Was Süßes ist in der Regel nicht giftig. Es sei denn, man haut da Gift rein. So, ich kann dir alles erklären. Ich schwör's dir. Ja, das ist mein Job, die Welt zu erklären. Ja, so ist es so. Und jetzt haben wir aber kein Hangover, sondern heute ist Ostersonntag. So. Und das Wetter ist kalt und
ungemütlich. Ja, es ist ziemlich kalt.
Ja,
es
so.
Ist unangenehm. Ne?
Ja. Aber es ist ein richtig Ostersonntagsfrühstück. Machen ja viele. Ich hoffe, ihr macht das auch. Wir hoffen, das so schön ausführlich. Und wenn ihr euch nichts zu sagen habt, dann macht ihr einfach unseren Podcast an. So, wir quatschen euch schon in die Ecke. Das können wir hin.
Ja. Naja, also
was?
Kann man auch prima drüber reden.
Ja, und man kann seine Aufmerksamkeit, und jetzt merkt ihr, den Übergang, man kann ja seine Aufmerksamkeit dann auf unsere Stimmen lenken, ne? Weil wir sind ja in unseren Aussagen eigentlich immer relativ klar. Naja, relativ. So, jetzt komm, das war der Übergang.
Ja, war aber etwas holprig.
Ja, dann mach besser.
Also geschmeidig ist anders.
Ja, mach besser.
Nein, warum denn?
Besser machen.
Also ihr merkt schon, das Thema ist sperrig heute.
Also ein bisschen, aber der Auslöser war, wir hatten ja so zwei Riesenthemen, die durch die Presse gegangen sind. Einmal der arme Wal, ne? Ja, tut mir auch leid. Und so, also ganz, ganz doll. Ich sag's jetzt einmal mal, Bild.de hat sogar eine Live-Sendung gebracht, also haben da irgendwelche Kameras aufs Wasser gehalten und ich denke, okay, dann gucken wir da mal hin. Und das war so spannend wie, Entschuldigung, es geht um Lebewesen, aber ein bisschen so wie Farbe beim Trocknen zugucken, ne? Ich muss das mal identifizieren, wo ist denn hier irgendwas, was wie ein Wal aussieht. Netterweise hat er dann ein bisschen was so in die Luft geblasen und dann wusste ich, da geht's rum. Und dann ab und zu tauchten mal Boote auf, die dann wieder weggingen und wieder hin und wieder her. Pff, von Dramatik kaum zu überbieten, ne?
Ja.
Und dann hatten wir Herrn Ulm und Frau Fernandes, und die haben sich ja nun auch echt jetzt, versteht mich richtig, ne? Also total ernstes Thema und richtig wichtig. Und es wurde aber dann auch nochmal weit getreten und nochmal im Fernsehen und nochmal hier und nochmal da. Oh, Leute, so.
Ja.
Und da hast du, glaube ich, gesagt, Mensch, also Entschuldigung, wir haben 4 Jahre Ukraine-Krieg.
Ja.
Wir haben folgenden amerikanischen Präsidenten, der unberechenbar scheinbar ist und was ist hier los?
Mhm.
Und es wurde kaum was berichtet. Ne? Diese großen Anti-Trump-Demonstrationen in Amerika, es wurde wenig darüber berichtet. Ne?
Ja, erstaunlich. Mhm. Also in einigen Pressegeschichten fand das gar nicht statt.
Ja.
Da sind fast 13 Millionen auf die Straße gegangen.
Wahnsinn.
Das wird also normalerweise, ja. Und da haben wir so gesagt, das ist aber auch eine ziemliche, wie soll man das mal nennen?
Diskrepanz von Wichtigkeit, ne? Oder?
Ja, wer entscheidet jetzt eigentlich, was wichtig ist? Und Wobei, richtig, natürlich sind alle Themen wichtig,
ja.
Aber wer gewichtet das eigentlich? Ja. Und es ist so ein, wie soll ich mal sagen, wir haben uns denn darüber unterhalten, wie viel Lärm eigentlich ist, wie viel Meldungen und wie viel Tüdelkram und noch was und noch was und so viel Ablenkung, so viel. Und ich habe das Gefühl, so das, was wirklich wichtig ist oder das, was uns so richtig betrifft, das wird so verwässert und kann man gar nicht so richtig greifen und das wird immer so ein bisschen erwähnt und dann doch wieder nicht und ein paar Meldungen und dann doch wieder irgendwie.
Ja.
Also wie soll man das mal sagen? Es ist nicht klar. Also es herrscht keine besondere Klarheit im Moment.
Mhm.
Und darüber haben wir uns unterhalten.
Genau.
Und siehe da, es gibt da eine ganze, wie soll man
von
sagen?
Psychologisch relevanten auch Untersuchungen. Da ja. fangen wir mal an hier. Es gibt einen Begriff, der heißt auf gut Englisch Psychic Numbing. Das heißt also so eine, wie soll ich, psychische Taubheit. Ne?
Kann man ja,
das
vom Englischen Numb
ist mit taub.
N,
ne?
Genau. Mit N wie Nordpol, Numb.
Und in der Mitte wie Mata, Numbing. Das, und das kann ganz gut erklären, warum jetzt ein geschandeter Wart oder so ein Promi-Fall, diese beiden Sachen, die sind sehr konkret. Ja, die sind sehr emotional, richtig. Und die sind visuell und sowas. Da kannst du dich drauf konzentrieren. In Kriege, so schrecklich das ist, aber sie sind für uns jedenfalls hier noch, hoffentlich, auch weiterhin, die sind relativ abstrakt, die Zahlen, die Orte, okay, man sieht sie im Fernsehen, das ist recht schrecklich, aber auch alles sehr komplex und auch jetzt wie in der Ukraine, ne, so schrecklich, 4 Jahre, setzt sogar so eine Art Gewöhnungseffekt ein. Macht man ja gar nicht sagen, aber die Psyche gewöhnt sich an diesen Zustand. Und das ist auch ganz schwer emotional zu verarbeiten. So. Und jetzt kommt da, wie gesagt, eine Wahl oder jetzt kommt da so Promis. Und da, wie soll ich sagen, da können wir dann irgendwie mitgehen. Das ist so ein einzelnes, so ein konkretes Schicksal, so ein armes Tier, so ein armer Wal und Gott, oh Gott. Und das ist konkreter als eben tausende Betroffene oder tausende Kriegsopfer. Jo. Also das ist ein innerer Schutzmechanismus, so auf den Punkt
absolut geworden. Ja. Und Zeitungsmacher und Medienleute, die wissen eigentlich auch, wenn du eine Krise hast irgendwo, dann macht das Sinn, Einzelschicksale rauszubringen.
Genau.
Also was weiß ich, Flüchtlinge, dann einzelne Menschen, die geflüchtet sind und zeigen, wie kaputt die Häuser sind und dann ist das dann eine Frau mit ihren Kindern oder so. Also dass wir brauchen als Menschen, brauchen wir auch andere Menschen, um uns zu identifizieren,
ja.
Um das nachzuvollziehen.
Ja.
Denkt mal jetzt an diesen Iran-Disput, wie viele Menschen, selbst Amerikaner selber, und wir sagen, wir wissen eigentlich überhaupt nicht, warum das Ganze, wieso jetzt genau. Also ich kann damit gar nicht so richtig viel anfangen.
Nee.
Also die genauen Beweggründe und dann wird irgendwo verkündet, wir haben gewonnen. Und
dann aber auch nicht wieder so, dann wurde gedroht, wir schicken jetzt Bodentruppen hin. Es sind schon tote amerikanische Soldaten wieder nach Amerika zurückgekommen im Sarg. Und das ist eine Sache, die wird schwierig. Aber weißt du, dieses, wie soll ich mal sagen, also dieses Mitgefühl, ne, steigt nicht linear mit der Anzahl der Opfer. Das hat man sogar wissenschaftlich mit getestet. Und ganz pervers, oft sinkt sogar die Spendenbereitschaft, wenn die Zahl zu groß werden.
Mhm.
Genau das, was du gesagt hast, wisst ihr ja auch immer, ne? Vor Weihnachten, die Spendenaktion, alles wichtig. Und genau das, da werden dann die einzelnen Schicksale hervorgehoben und dann öffnest du eher auch das Portemonnaie.
Naja, klar, ich brauche doch irgendwas zum Festhalten. Jo. Ich muss eine Person irgendwie sehen. Ich muss das Schicksal einer Person, dann kann ich das nachvollziehen und mich identifizieren. Genau. Zahlen und so, das ist wischiwaschi.
Also Zahlen, ja, was die Zahlen schaffen schon Klarheit. Also du weißt dann, so und so viel wurden ermordet, sind gefallen, so. Aber Zahlen schaffen keine Emotionen. Also du kannst dann eine Riesen, und das sind Zahlen, die sowieso so unglaublich sind und so hoch sind, dann ist auch so ein Selbstschutzmechanismus der Psyche zu sagen, da lasse ich jetzt auch keinen ran. Aber richtig. Geschichten, die schaffen Emotionen. So wie mit dem Wal, ne? Wie mit der Fernandez und sowas. Die schaffen Emotionen. Und darum geht's. So. Ne? Also Aufmerksamkeit und Klarheit. Also Klarheit bekommst du eigentlich, wenn du das schaffst, in deiner Geschichte und in der Meldung, wenn du geschaffst, eine Betroffenheit herzustellen, dann schaffst du Klarheit. Vermeintliche Klarheit. Ja. Also du brauchst die Aufmerksamkeit. Wir sind umrundet von Reizen. Ständig. Du machst das Fernsehen an, du hast ständig irgendwelche schrecklichen Meldungen. Du stummst ab und das ist jetzt, und da kommen wir eben zu diesem Menschen, diesem israelischen Professor, der sagt, die Aufmerksamkeit, das ist eigentlich das höchste Gut, ist wichtiger als die Information und die Zahlen.
Und das ist eben klar, wenn das in Klarheit herrscht.
Ja, genau.
Also als Journalist, der ich ja auch bin, lernst du eigentlich, oder habe ich gelernt, eine aktive Sprache ist sinnvoll.
Ja.
Also nur ein Beispiel, so Sätze wie, der Unterschied ist doch deutlich, wenn jemand sagt, Menschen haben oft Kommunikationsprobleme, zu in Gesprächen sag ich oft nicht, was ich wirklich meine.
Ja.
Das ist so ein Unterschied. Oder gestern im Meeting hat keiner gesagt, dass er den Plan unrealistisch fand. Ne? Mhm. Oder sowas wie man sieht nur, was man sehen will, oder ich merke, dass ich oft nur sehe, was ich sehen will.
Mhm. Also so eine, persönlich.
Ja, genau. Ja. So eine. Es ist, Klarheit ist nicht unbedingt ein Talent, sondern es ist eine Entscheidung. Mhm. Ich entscheide mich, einen Gedanken zu Ende zu denken, und ich entscheide mich, ihn so zu formulieren, dass jeder andere ihn verstehen kann.
Ja.
Also so eine unklare Sprache schützt ja die meisten. Man kann sich dahinter verstecken. Wenn du klare Sprache führst, zeigst du dich ja.
Ja. Und jetzt, ne, jetzt holen wir wieder unseren Schutz von Thun raus. Du, wenn du klar bist, dann gibst du eine Ich-Botschaft, was du eben gesagt hast. Du redest von dir. Und es geht auch um Beziehung, denn du brauchst eine Beziehung zu den Leuten auch, wenn du dich so öffnest.
Richtig. Ne? Und dazu gehören auch so bestimmte Wörter, die so öfter gesagt werden. Ne? So zum Beispiel so Füllsel-Wörter. Eigentlich auch, vielleicht.
Ja.
Ne? Und ich denke eigentlich, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte, darüber nachzudenken. Das ist natürlich was völlig anderes, wenn du sagst, ich halte das für sinnvoll.
Ja. Das ist, da machst du dich auch angreifbar. Richtig. Da kann niemand anders sagen, nö, ich nicht. Und schon hast du eine wunderbare Diskussion. Du verschanzt dich nicht. Du bringst irgendwie so deine Haut auch zum Markt wieder. Ne? Und dann sagst du so, Leute, jetzt könnt ihr darüber diskutieren. Wer. Und dann hast du, und darum geht es eben, ne? Dann hast du auch die Aufmerksamkeit der anderen. Ne? Und dann wird es auch interessant. Nochmal ganz kurz, weil ich den angesprochen habe, dieser Professor, der israelische, der heißt Harari mit Nachnamen, und der betont, dass Aufmerksamkeit eine der wertvollsten Ressourcen der Menschen ist. Ne? Also gerade eben in unserer Welt, wo du ständig neue Informationen, Informationsflut hast. Und er sagt, das ist ganz, ganz zentral. Und auch für die Politik, für Wahlen, für alles, dieses der Kampf um deine Aufmerksamkeit. Und jetzt können wir Herrn Trump als wie schön ist, aber wir können ihn schon als Beispiel dafür nehmen, wie der das täglich mehrmals schafft, Aufmerksamkeit in den Medien zu bekommen, indem er irgendwas raushaut, wo du nicht dran vorbeigehen kannst. Ne? Mhm. Wenn der sagt, so, jetzt noch irgendwie 2 Tage und dann bomben wir auch in die Steinzeit zurück.
Naja, dieser Satz, mit dem er mächtig geworden ist, ne?
Mhm.
America first.
Ganz
also ich meine, so eine kurze Aussage kann jeder nachplappern und ist absolut überzeugend.
Ja.
Make America great again.
Ja.
Das wird dann abgekürzt in MAGA und dann ist das die MAGA-Bewegung.
Ja, genau.
Also das ist schon, also als Marketing-Mensch muss man eigentlich von dieser Kampagne begeistert sein, weil sie wirklich so überzeugend ist in ihrer Einfachheit.
Mhm.
Das kann jeder sofort nachvollziehen.
Ja.
Ne? Und es ist eine Veränderung, also so, oder eine Klarheit, wenn du Verben statt Nebel benutzt. Ne?
Ja.
Wenn du nicht sagst, es kam zu einer Verbesserung, sondern wir haben das und das verbessert.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Make America great again. So, also mach das und genau so, ne?
Ja.
Oder kennst du Politiker, die immer sagen, ja, da findet ja eine Entwicklung statt.
Oh Gott, oh Gott.
Ja, wo denn? Was
ja,
denn?
Was?
Irgendwo auf dem Klo oder was soll das sein? Das verändert, das und das verändert sich gerade.
Ja.
Genau das.
Und nochmal, ne? Also Politiker, Unternehmen, egal wie, die müssen nicht mehr sagen, sondern klarer sagen.
Ja, Sprache wird auch klar, wenn sie handelt, anstatt zu beschreiben.
Mhm.
Ne? Ab und zu mal ein Tu-Wort macht ja Sinn. Ne?
Tu-Wort, da kann ich was mit anfangen.
Ja.
Mhm.
Also immer besser sagen, was man macht.
Ja. Ja.
Ich gehe nach Hause.
Ja.
Es wäre vielleicht besser, wenn wir jetzt mal überlegen, den Abend abzubrechen. Schwimmen, schwurbeln. Ist nicht besonders klar, ne?
Also,
und das gilt eben auch für andere. Für alle Bereiche.
Ja. Ja.
Und da wäre es wäre so schön, wenn Menschen nicht so viel Angst hätten. Ne?
Mhm.
Aber ich glaube, es besteht ja auch ein Zusammenhang zwischen dem, wie wir denken und dem, wie wir sprechen.
Natürlich.
Und wir sprechen eben auch so, wie wir denken, nämlich ziemlich kompliziert. Wir haben ja keinen Informationsmangel heutzutage.
Ganz
wir haben einen
Gegenteil.
Extremen Informationsüberfluss.
So ist es.
Wir haben Lärm. Wir haben jede Menge Lärm.
Ja. Ja. Das war Wahnsinn. Das ist, ja.
Junge Menschen heute können gar nicht mehr ohne Beschallung sein.
Mhm.
Sie brauchen ständig Ablenkung.
Mhm.
Wenn da jemand eine Viertelstunde auf den Bus warten muss, wird der wuschig. Kann er nicht. Da wird sofort im Handy gescrollt. Also einfach nur sitzen und vielleicht beobachten. Mhm. Einfach in der U-Bahn sitzen und fahren. Einfach irgendwo im Café sitzen oder irgendwo und das Essen genießen und nicht nebenbei tüdeln und tatteln und sich beschallen lassen.
Das ist so schade, ne?
Mm.
Ich war jetzt ein paar Tage in Wien beruflich und ich liebe ja Wien. Und weil du sagst, mit der Geräuschkulisse, das ist laut geworden.
Mm.
Wien ist richtig laut und richtig voll geworden, jetzt auch vor Ostern. Aber ich habe so schöne Erlebnisse gehabt, selbst im Flieger. Selbst, und zwar indem ich nicht mehr jetzt hier die Ohrstöpsel in die Ohren mit Musik reingehauen habe, da waren so süße Sachen, da war ein kleines Mädchen, das durfte ein bisschen durch den Gang toben, hat laut gelacht, aber so richtig so, wisst ihr, wie so Kinder lachen, so richtig aus dem Bauch
süß,
raus.
Ne?
Und die tobte dann auch an mir vorbei und die hat so leuchtende Augen gehabt und hat sich so gefreut. Leute, das hätte ich nicht mitbekommen, wenn ich die Augen zumache und mir die Kopfhörer auf die Ohren packe.
Mhm.
Also, ich mache das auch in der U-Bahn öfter mal, dass ich ganz bewusst mir die Leute angucke, nicht nur bei Psychologen, sondern weil ich es einfach interessant finde. Und ich sehe genau das, was Annika jetzt eben gesagt hat. Ich sehe den 90% der Menschen, die früher war es dann eben eine Zeitung oder sowas und jetzt ist es das Handy. Ich falle eher auf, weil ich keine Knödel in den Ohren habe und weil ich nicht aufs Handy gucke.
Mhm.
Und mir, ich finde es einfach spannend zu gucken. Ja.
Naja, du bist in Wien. Du, ja, natürlich. Warum solltest du dort das Gleiche dir angucken wie hier?
Ja.
Das macht ja nicht so viel,
ja,
so viel Sinn, ne? Ja.
Aber nochmal, ne, die größte Macht im 21. Jahrhundert, wenn du Macht haben willst, dann geht es nicht darum, dass du jetzt Recht bekommst, sondern dass du Aufmerksamkeit bekommst. Je größer du die Aufmerksamkeit auf dich zentrieren kannst, umso größer, gerade für Politiker, ist dann auch deine Macht, deine Einflussnahme.
Und wir sehnen uns doch danach. Und ganz ehrlich, wie oft hörst du diesen Satz, ja, wir brauchen weniger Bürokratie, weniger Kompliziertheit. Das geht in die Richtung.
Ja.
Wir wünschen uns eigentlich, dass wir eine klarere Struktur haben.
Ja.
Viele von uns sind überfordert.
Ja.
Wir haben ja eigentlich Kopfsalat die ganze Zeit. Das geht ja alles durcheinander. Dieses viele, was wir haben im Kopf, das existiert ja auch durch diese vielen Einflüsse, vielen Momente. Denkt nur an den Job, ne? Also, wie oft, überlegt mal, ihr geht zu eurem Chef und bestimmt, überlegt mal, habt ihr diese Sätze schon mal gehört? Deine Präsentation oder was immer du gemacht hast, ne, war irgendwie nicht so gut. Da hat ein bisschen Struktur gefehlt und insgesamt war das nicht ganz überzeugend. So, und jetzt stehst du da und denkst, was will der Idiot eigentlich von mir?
An welcher Stelle war denn hier wie, was, wo, ne? Irgendwie nicht so in Ordnung?
Ich habe ein Regal aufgefüllt. Kannst du mal sagen, was das genau, ne? Oder so dieses nicht so gut, ein bisschen, irgendwie, das ist alles weich und,
ja,
und präzise, wischiwaschi.
Ne?
Oder das heißt, als Mitarbeiter weißt du nicht, was genau war das Problem, was soll ich jetzt anders machen? Das Ergebnis ist Unsicherheit, Frust und keine Verbesserung. Wäre ja besser, wenn der irgendwie sagt, in deiner Präsentation heute waren die Zahlen gut, aber die Kernbotschaft kam erst auf Folie 8. So. Oder was empfehle, sie direkt am Anfang zu platzieren und die Folien 3 bis 6 zu kürzen.
So, das ist doch eine Anweisung, ne? Oder eine Idee.
Ja. Oder da das Regal von hinten aufzuräumen und die großen Sachen nach unten zu stellen. Konkret bitte, Leute. Ja. Konkret. Und das gilt eigentlich für alles. Man muss sich allerdings überlegen, wenn ich das tue, dann kann man mich auch direkt kritisieren.
Ja.
Und dann übernimmst du auch Verantwortung.
Ja.
Und wir sind ja in einer Zeit, wo die Leute, die in Verantwortungspositionen sind, ungerne Verantwortung übernehmen. Überlegt mal, wie oft hören wir den Satz, ja, da muss ich erst meine Vorgesetzte fragen. Das kann ich so nicht entscheiden. Dafür bin ich nicht zuständig. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Müssen Sie da hinten mal gucken. Schwemmen, Schwabbel. Das ist so, es wäre schön, wenn jemand auch die Verantwortung für das, was er entscheiden kann, übernimmt.
Ja, und wenn er dann auch von der Firma her eine ganz klare, der hat ein bestimmtes Budget zur Verfügung, so, das darf er, dafür ist er autorisiert, dafür kriegt er auch sein Geld, so, dass er das eben halt verwaltet.
Richtig.
Und dann fragt er nicht um 100 Mal nach. Erlebe ich ganz häufig, ne, dass diese Angst oder dieser Wunsch, sich nochmal zu vergewissern, und da kommt sowas aus der Verantwortungsdiffusion. Damit wirst du die Hoffnung, die Verantwortung verteilt sich auf mehrere. Wenn es denn nicht klappt, kriegen auch mehrere ab, nicht nur du alleine, aber das macht alles wischiwaschi. Und was entsteht? Unsicherheit. Und in vielen Firmen ist im Moment ganz viel Veränderung, auch durch KI natürlich. Da wird sich viel verändern und plötzlich entsteht so eine Unsicherheit, gerade wenn eben von der Leitung her eben nicht Klartext geredet wird, nicht eine klare Struktur gegeben wird. Und dann hast du wieder genau dieses Phänomen, ja, dann weißt du nicht, wie jetzt. Und dann kriegst du Angst.
Ja, vor allem, wenn diese Angst auch von den Vorgesetzten weitertransportiert wird. Ja, ich weiß es auch nicht und keine Ahnung, da machen die Chefs, was sie wollen und ja, aber du bist am Ende der Nahrungskette und wie sollst du das empfinden, wenn dein Vorgesetzter, dein Abteilungsleiter oder wie, das auch nicht weiß?
Ja,
Und schwimmen und
wenn nicht wissen, dann auch kommunizieren. Das ist dieser schöne Satz, wo vorne ist, weiß keiner, wie es weitergeht. Mhm. Deswegen bist du da vorne. Und im Zeitalter der KI ist sowieso vieles ständig wieder neu, wird weiterentwickelt. Da gibt es keine so ganz starren 1 und 1 gleich 2 Regel. Aber naja, also nochmal zurück, ne, Thema Aufmerksamkeit und in der Politik. Und da haben wir beide, als Annika und ich uns überlegt haben, darüber zu reden, das müssen wir euch erzählen. Es gibt einen Lieblingsfilm von uns beiden. So. Der heißt auf Englisch Wag the Dog. Auf Deutsch ist er, glaube ich, der Schwanz, der mit dem Hund wedelt, so rum. Und Gott, das war 1997, weißt du das?
Ist das schon so lange her?
In Deutschland kam 98 raus und den haben wir damals im Kino gesehen, werde ich nie vergessen. Eine kurze Geschichte eigentlich, wer es nicht gesehen hat, es lohnt sich nebenbei, der ist zeitlos, den musst du euch angucken. Also ein US-Präsident gerät kurz vor der Wahl in einen Sexskandal, so. Und um die Öffentlichkeit abzulenken, engagiert sein Team einen Hollywood-Produzenten, gespielt von Dustin Hoffman.
Mit der beklopptesten Filmfrisur der Filmgeschichte.
Und der hat sich, das hast du gemerkt, der kennt nun Hollywood-Produzenten und hat sie alle gespielt, alle, die er kennengelernt hat. Und Robert De Niro war derjenige, der praktisch dafür zuständig war, diesen Skandal zu vertuschen. Und zwar wurde der dann vertuscht indem eben ein fiktiver Krieg inszeniert wurde.
Ja.
Und Dustin Hoffman hat dann, De Niro ist dann zu Dustin Hoffman hin und hat gesagt, ja, also wir brauchen jetzt Hollywood, ne? Wir müssen einen Krieg inszenieren, um von diesem Skandal abzulenken. Mhm. Das ist genau unser Thema, so. Und da wurde es wirklich, mit allem, was wir uns vorstellen können, wurde dann ein fiktiver Krieg gegen Albanien mit einem fiktiven B-52-Bomber und mit allem drum und dran, damals schon praktisch KI generiert, inszeniert. So.
Und da wir ja immer den Aufhänger brauchen, brauchst du überhaupt nicht irgendwie viel zu machen, sondern sie zeigen ein Mädchen, ein Model, das mit einem Kätzchen irgendwie über eine kaputte Brücke läuft im Studio.
Ja, und Feuer und irgendwie so.
Ja, und im Hintergrund ein bisschen und so.
Ja.
Und das waren dann nur die Bilder vom Krieg.
Ja.
Und alleine, wieso Albanien? Erkennst du jemanden in Albanien? Nö.
Ja,
also
eben,
nehmen wir
deswegen.
Das mal. Und dann gibt es einen albanischen Feiertag. Die haben bestimmt irgendein Erntefest.
Das ist wunderbar. Und dann wurde fiktiv irgendein amerikanischer Kriegsgefangen von Albanien, von Albanern gefangen genommen, ein Kriegssoldat, wurde wieder nach Amerika. Das war Woody Harris, der einen total durchgeknallten Typen, richtig psychisch kranken Typen gespielt hat. Also jetzt, ihr müsst euch den einfach angucken, so, das ist Pflicht. Und eigentlich der Sinn war, ne, die Bevölkerung glaubt diese künstliche inszenierte Realität und denkt damit von dem Skandal ab.
Und das passiert, was passieren muss, das verselbstständigt sich. Du hast dann Experten im Studio, die Presse berichtet und es wird spekuliert, wie denn das nun und wie man das den Konflikt löst und es geht um Bomber und über diesen Skandal, der rückt in den Zeitungen immer weiter nach hinten,
hinten. Das interessiert nachher keine Sau mehr und da hat nachher auch die Wahl gewonnen.
Ja.
So. Und ganz zum Schluss, das spoilere ich schon, Robert De Niro hat, Dustin Hoffman hat gesagt, Leute, ihr habt die Wahl durch mich gewonnen, durch meine Inszenierung. Ich bin der Hollywood-Produzent, ich sag, wann der Krieg beendet ist und so weiter und so fort. Und das muss ich denen jetzt mal sagen. Und dann sagt Robert De Niro, mach das nicht, tu das bitte nicht. Du darfst es nicht sagen, das ist hier verschwiegen. Doch, die Welt muss wissen, dass ich, der berühmte Produzent, dafür gesorgt habe, dass der Präsident wiedergewählt wurde. Und dann sagst du nur noch in der letzten Szene, wie dann zwei Menschen hinter Dustin Hoffman hergelaufen sind und Schnitt. Der berühmte Hollywood-Produzent erlag einem Hitzschlag in seinem Hollywood-Pool, bla bla bla. Das heißt, sie haben ihn umgebracht. So war das.
Ach, der ist so bitterböse, dieser Film.
Ihr merkt, wir schwärmen noch immer noch davon.
Und der Witz an der ganzen Geschichte ist ja, dass kurz nach Erscheinen dieses Films kam diese Monika-Lewinsky-Affäre.
Ihr erinnert euch, ne? Bill Clinton, der I never had sex with that woman und da spielt so die Zigarre eine Rolle.
Heißt,
und die,
ja, es war
die Realität hat es schon eingeholt. So. Ja. Interessanterweise, es gab mehrere Oscar-Nominierungen zu dem Film, unter anderem auch für Dustin Hoffman. Es gab einen Golden Globe, ja, Kritikerlob für die witzige Mediensatire schon, aber es wurde kein Blockbuster in Amerika, natürlich nicht. Das ist also jetzt mal einen ganz großen Sprung. Ihr wisst ja, wir haben ja mit dem Psychologen Paul Watzlawick zu tun gehabt. Ein brillanter Typ, der lebt leider auch schon länger nicht mehr. Und der hat Anleitung zum Unglücklichsein geschrieben. Kleines Bändchen neben dem Wag the Dog ist das ein achtes Muss, das Buch. In Amerika floppte das total. Und bis heute ist Anleitung zum Unglücklichsein in Deutschland, wird immer noch verlegt, neu aufgelegt, ganz wichtig. Die Amerikaner wollen keine Anleitung zum Unglücklichsein, sie wollen eine zum Glücklichsein.
Die sehen auch die Ironie nicht da drin.
Nein.
Die möchten ja immer Heilsversprechen
genau.
haben.
Genau. Und so kommen sie auch mit dieser Satire nicht klar. Mhm. Das ist zu so. Also, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Also
ja, haben wir uns auch in letzter Woche an genau. diesen Film erinnert und haben gesagt, also wenn man nur genügend Ablenkung schafft, genügend Schaumschlägerei, das alles unter einem Mäntelchen von Chaos versteckt, dann ist die klare, einfache Message, die das, was eigentlich der Sinn ist so richtig schön verwässert und kommt nicht mehr.
Also Realität wird über die Medienbilder konstruiert. Das ist heute einfacher, als es noch in den 90er Jahren war. Deepfakes und Co. Aufmerksamkeit ist steuerbar. Das kannst du wirklich machen. Und ganz wichtig, Emotion schlägt Fakten. Emotion first. Danach kommen die Fakten.
Aber es geht auch, also ihr könnt das auch im Privaten beobachten. So eine unklare Kommunikation, die so ablenkt. Also denk doch nur mal an so Sätze wie, du hörst mir einfach nicht zu, immer geht es nur um dich, ich fühle mich total übergangen und irgendwie respektierst du mich gar nicht. Und das sind so viele Vorwürfe, aber keine konkrete Situation oder Position. Ne? Mhm. Der andere fühlt sich irgendwie nur angegriffen, geht natürlich in Verteidigung, aber du hast gar nichts Konkretes, worüber du reden kannst. Mhm. Ne? Das heißt, der Inhalt verschwimmt im Emotionalen.
Ja.
Ja. Ergebnis, es gibt eine Eskalation, es gibt einen Streit, aber eigentlich keine Lösung. Und da wäre es natürlich besser, du sagst sowas wie, gestern beim Abendessen habe ich dir von meinem Stress bei der Arbeit erzählt. Du hast währenddessen auf dein Handy geguckt. Da habe ich mich nicht ernst genommen gefühlt.
Ja.
Ich wünsche mir, dass du mir in solchen Momenten kurz zuhörst und deine volle Aufmerksamkeit auf mich richtest. Und danach kannst du wieder an dein Handy gehen. Aber ne? Das heißt, das ist eine konkrete Situation. Es gibt ein konkretes Verhalten, das Handy und so, und ein klar benanntes Gefühl.
Ja,
ich fühle mich nicht ernst genommen und einen konkreten Wunsch.
Unser Bankmodell haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal genannt, aber das entspricht dem. Und du wirst Menschen, kannst du auf deren Verhaltensweisen festnageln oder wünschen, dass sie sich anders verhalten. Aber du wirst nie sie als Person vollkommen ändern können, wirst du nicht. Aber wirklich zu sagen, und mit diesem Satz, das, was ich sehe, das hat mir nicht gefallen aus den Gründen, so hat sie das ausgewirkt auf mich. Bitte, wenn du weiterhin Freude an mir haben willst, verhalte dich so und so, dann bin ich auch nicht so genervt und dann ist es gut.
Und der andere hat nämlich dann die Chance, dich zu verstehen, auch zu reagieren und hat auch die Chance, sich zu ändern.
So.
Bei einem Frontalangriff warst du gar nicht mit dir
geschickt.
Nee, dann
blockiert er gleich und dann ist vorbei. Und wir können, Leute, auch wir Psychologen nicht, wir können nicht in Köpfe reingucken. Nee. Wir sind auch darauf angewiesen, dass man mit uns redet.
Aber der psychologische Hintergrund von sowas ist ja auch, dass diese Klarheit reduziert. Also dieser Interpretationsspielraum wird ja kleiner. Das ist nicht mehr so ein Schwammeli, ne, sondern so, das wird so ganz klar und darum geht es. Und damit werden auch die Abwehrreaktionen weniger, weil du kannst ganz direkt darauf antworten.
Genau.
Und das erhöht dann die Empathie und die Leistungsfähigkeit.
Genau.
Und die Lösungsfähigkeit vor allen Dingen. Du kommst ja bei so einem Gespräch, wenn es konkret ist, eher auf eine Lösung, als wenn du immer so ein Fass aufmachst. Ja. Ne?
Da können wir auch wieder unseren alten Lehrer Wasserweg rausholen. Der hat ja viele kluge Sachen gesagt, aber dieses ganz Simple, dass jede Botschaft besteht aus zwei Teilen. Aus dem Inhaltsaspekt und aus dem Beziehungsaspekt. Und jetzt kommt das, was er so brillant gesagt hat. Er sagt, der Inhaltsaspekt, der Beziehungsaspekt bestimmt den Inhalt. Heißt, wenn du dann so einen Konflikt hast, und das geht gleich in die Beziehung, auf die Beziehungsebene, du warst schon immer so und ich hasse dich und so weiter, dann kannst du das knicken mit den Inhalt zu klären. Erst die Beziehung, dann kommt der Inhalt. Kennt ihr auch, das kenne ich noch aus Schulzeiten. Ich war wirklich doch, weiß ich nie vergessen, ich war in Biologie, ich bin nach dem Lehrerwechsel von 1 auf 5 gerauscht, weil ich diese Beziehung zu diesem Lehrer, Annika kennt den, ne, Herr M., einfach, ich konnte ihn nicht vertragen, der war mich, grauenhaft, zack. Das heißt, die Beziehung bestimmt den Inhalt, bestimmt also meine Lernkurve und was ich überhaupt davon im Kopf behalten kann. Merkt euch das bitte. Beziehung zuerst, dann kommt der Inhalt.
Ja, das kennen wir eigentlich auch aus dem Job ganz viel. Mhm. Wenn du mit deinen Kollegen oder Vorgesetzten nicht klarkommst, aus verschiedenen Gründen, dann ist das für dich schwieriger. Dann sind deine Leistungsberichte auch mieser oder das Feedback ist ganz fürchterlich oder du kommst nicht weiter und irgendwie kündigst du auch innerlich schon und so oder in Beziehung. Mhm. Na, wenn immer so ein Fass aufgemacht wird und das immer so allgemein ist.
Mhm. Nee, konkret. Ne? Und da haben wir auch, ne, der zweite eben, von dem wir auch ständig reden, Friedemann Schulz von Thun, auch ein Lehrer von uns, der sagt, nee, Kommunikation ist so vielfältig. Diese guckt nochmal nach, googelt auch gerne, wenn ihr ihn nicht kennt, der spricht von den vier verschiedenen Ebenen der Beziehung. Da geht es immer der Kommunikation, da geht immer um Beziehung, geht um den Inhalt, natürlich geht aber auch um den Appell. Was willst du von dem anderen? Richtig. Und es gibt auch sowas wie so Selbstoffenbarung. Das heißt, was ist dein Bedürfnis? Warum willst du das überhaupt sagen? Und da merkt ihr, wenn ihr da auf unterschiedlichen Ebenen kommuniziert, dann wird es ein Riesenkuddelmuddel und jetzt kommen wir wieder zum Thema, dann wird es einfach unklar. Dann wird es ein Riesenkuddelmuddel, ein Riesenball, der führt zu keiner Lösung.
Also oft ist das ja so, dass wir Dinge gerade in Beziehungen auch wirklich auf diesem Beziehungsohr hören.
Ja, oh ja.
Also ein ganz einfacher Satz wird sofort als Kritik empfunden. Ne? Oder so kleine Tätigkeiten. Der typische Gang eines Mannes, wenn er ein Essen gemacht hat und den Teller nicht in die Spülmaschine stellt, sondern obendrauf.
Oh, oh. Ja, es gibt Männerexemplare, die machen das.
Dann bist du eigentlich durch diese nonverbale Kommunikation bist du schon angepisst und denkst, verdammte Axt, das hast du jetzt 100-mal gesagt. Und dann wird es ja nicht konkret meistens, sondern dann kommt sowas, immer machst du sowas. Du behandelst mich wie ein Dienstmädchen. Soll ich eigentlich alles hinter dir herräumen? Das ist das Gefühl, was ich habe.
Ja, da geht es Emotionen.
Da geht es um die Emotionen. Ne?
Dieses Beispiel auch, ne, geklaut jetzt von Friedo von Schulz von Thun. Mann und Frau sitzen im Auto. Nehmen wir mal, sie sitzt am Steuer, er daneben, am Beifahrer. Und sie fahren auf eine Ampel zu und er sagt zu ihr, die Ampel ist rot.
Das kann bis zur Scheidung führen. Da ist alles drin.
Und er sagt wirklich nur, ganz relativ neutral, die Ampel ist rot. Mhm. So. Das ist so, das ist Fakt. Ne? Sachebene ist so. Das ist so. Aber was kann sie jetzt alles daraus? Ne? Du traust mir nicht zu, glaubst du, ich bin blind? Ich weiß, du denkst, ich bin eine schlechte Autofahrerin.
Du denkst auch, ich bin ein Blondchen und immer, ne, Frauen können nicht Auto fahren.
Genau, und die Appellebene, glaubst du, ich bin zu blöd, auf die Bremse zu treten oder was? Also ihr seht, so ein einfacher Satz. Und wenn ihr mal sowas auf verschiedenen Varianten erlebt, dann müsst ihr mal probieren, auf die sogenannte Metaebene zu gehen und zu sagen, sag mal, was hat dich jetzt gerade so angepisst? Oder warum habe ich das Gefühl, du, ne, du machst mich jetzt hier, du bist genervt. Was war da los? Und dann wäre es schön, wenn man dann praktisch über die Kommunikation redet, ja. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, du warst kurz abgelenkt und ich möchte nicht mit dir über eine rote Ampel fahren.
Der Witz ist ja, wenn die Situation von außen so aussieht, aber intern ist sie völlig anders.
Ja.
Und als Außenstehender oder so verstehst du das völlig miss. Weil sie ist farbenblind und er hilft ihr immer.
Ach du Scheiße.
Das wissen wir ja nicht.
Ja,
das wissen wir nicht. Das heißt, wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wie die Beziehung ist. Wir sehen bloß diesen Ausschnitt und schon läuft bei uns ja auch ein Film ab.
Ja.
Ich finde das sehr, sehr spannend. Und das bedeutet, dass wir eigentlich in unserem Leben nicht sofort Annahmen haben sollten. Also wenn wir etwas sehen, dann können wir nicht davon ausgehen, dass es dem Klischee entspricht. Es kann auch völlig anders sein.
So. Und da gibt es eine philosophische Richtung, da ist Konstruktivismus im Extremfall, auch da ist Watzlawick ein Vertreter von gewesen. Jeder bastelt sich seine eigene Realität.
Richtig. Aber deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns klar ausdrücken, dass wir natürlich möglichst vermeiden, dass um uns herum alle anfangen, unser Leben zu interpretieren.
Ja. Ja, 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 ja.
Ne?
Ja.
Und nur weil du einmal irgendetwas gesagt hast oder irgendein Zustand mal gewesen ist, mein Gott, das kennen wir doch auch alle. Deine Mutter guckt dich an und sagt, wie? Du hast aber nie Erbsensuppe gemocht. Und du sagst, Mutti, ich war 8. Da mochte ich das nicht. Aber seitdem ich 20 bin, esse ich jede Woche Erbsensuppe. Weil da ist so eine Sache im Kopf geblieben, die mal irgendwann stattgefunden hat.
Ja.
Und das wird so als allgemeingültig besetzt.
Und weil unser Gehirn ein relativ faules Organ ist, also das meine ich jetzt recht wertfrei, das will einfach Energie sparen. Also so. Und dann kommst du in eine Schublade, du magst gerne Erbsensuppe oder ich hatte damals eine Tante Erna, die hat mich jedes Mal mit Schokoladenuss-Tafeln bombardiert. Ich war sowieso schon immer dick als Kind, also die Erna noch eins obendrauf. Und das hat sie jahrelang weitergemacht. Ich mochte eigentlich nie so richtig Schokoladenuss. Hatte aber auch damals nicht den Arsch in der Hose, das sozusagen. Da war ich noch zu klein, aber egal.
Ja, aber also, das kennen wir alle, dass irgendwer dir etwas schenkt und weil du höflich bist, sagst du, das ist toll. Und dann kriegst du es aber auch die nächsten 30 Jahre.
Also, wir reden da Weihnachten nochmal drüber, ne? Über die Geschichten. Ne? Also unser Gehirn ist da so, es liebt gerne uns die Welt in Schubladen zu tun, weil es einfacher ist. Ne? Und dann bist du, das ist ganz blöd, wenn du einmal in der Schublade drin bist, da wieder rauszukrabbeln. Wieso? Genau das. Ne? Das hast du doch schon immer. Und ich dachte, das wäre so.
Nein. Und da wisst ihr ganz genau, es bringt auch nichts, wenn ihr dann viel erzählt. Weil nicht die Menge der Wörter ist entscheidend, sondern die Präzision.
Ja, genau.
Das nützt dir alles nichts, wenn du, ja, ich möchte ja nicht wehtun und so, aber du schenkst mir immer die Schokoladenuss. Also spätestens nach 3 Sätzen hört der sowieso nicht mehr zu. Anstatt zu sagen, ein für alle Mal, tut mir leid, aber mag ich eigentlich nicht.
Ja. Ne? Elegante Variante kann man auch dann sagen, ich glaube, wir kennen uns nicht mehr richtig. Wir haben uns auseinandergelebt, weil Schokolade, irgendwie Nuss und sowas ist nicht mehr meins. Was hältst du davon, wenn wir beide zusammen dann mal ein bisschen shoppen gehen, Kaffee trinken gehen und dann zeige ich dir mal, was ich wirklich mag. Das wäre so meine Variante, die würde ich gut finden. Ne?
Na, genau.
Also unser Gehirn ist nicht so, man denkt immer, das will immer Informationen haben. Ja, will es ja auch. Mhm. Aber eigentlich ist es mehr so, es will Aufmerksamkeit haben, das registriert es. Und das ist ein Emotionsorgan. Emotion first ist so.
Da sagt ja auch Herr Harari, sagt dann ja auch, Klarheit ist heute eher eine Überlebensstrategie für Aufmerksamkeit.
Ja, ja.
Denn wenn du erst anfängst rumzudüdeln und so, hört dir auch keiner mehr zu.
Nee.
Du gehst unter.
Ja. Das ist, das hörst du auch. Oh, guck dir das an. Entschuldige, jetzt, ich mache genau den Fehler, ich unterbreche Annika.
Immer.
Ich kann auch gleich, ich halte auch gleich den Mund, aber genau das, was, wenn ihr jetzt Annika sehen würdet, dann siehst du an ihren Augen, die ist genervt und so. Wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet und ihr guckt ihn mal an und ihr merkt schon, der guckt auf die Uhr oder der ist mit seinem Geduld, ihr seht es im Gesicht, ob der bei euch ist oder ob er mit dem Gedanken woanders ist oder ob er einfach nur wartet, dass ihr mal kurz Luft holt, damit er reinpreschen kann. Das hat dann nichts mit Kommunikation und auch nichts mit Klarheit zu tun. Mhm. Der will einfach nur seine Sachen loswerden und euch als Zuhörer irgendwie haben.
Mhm. Überlegt mal, wenn ihr mit anderen Menschen zu tun habt, wie oft werdet ihr nach etwas gefragt? Also du erzählst irgendwas und dein Gegenüber hört zu und sagt dann, ach, das ist ja interessant. Und wie hast du dann das und das gemacht?
Ja.
Oder bist du dann weitergegangen? Oder was hast du im Baumarkt geholt? Oder irgendetwas. Überlegt mal, wie oft das eigentlich vorkommt. Ja. Ihr werdet erschrocken sein, wie wenig. Mhm. In den meisten Fällen geht es darum, ganz schnell den Platz zu finden, um selber etwas zu erzählen.
Ja. Genau.
Nachfragen? Ganz selten.
Wirkliches Interesse zeigen. Nein. Und komm, auch wenn wir wiederholen uns bestimmt, aber das macht gar nichts, dass vom Dalai Lama dieser wunderbare Satz, hört zu, hört genau zu, denn das, was ihr sagen wollt, das wisst ihr schon. Wenn ihr aber wirklich richtig zuhört, dann könnt ihr was Neues erfahren. Mhm. Mein Lieblingssatz im Moment, der ist so brillant und bringt es auf den Punkt. Schnauze halten, zuhören, nachfragen.
Und ich glaube ja, dass auch ein guter Chef und Abteilungsleiter und so weiter muss vor allen Dingen zuhören können. Mhm. Meisten davon sind ja gute Schnacker. Die können ja wirklich endlos reden. Mhm. Aber können sie auch zuhören? Mhm. Wissen sie, was in ihrer Abteilung los ist? Mhm. Lassen sie andere Menschen gut aussehen? Mhm. Fördern sie sie oder machen sie alle platt?
Und machen sie wirklich klare Anzeigen, weil gerade in diesem Change-Prozess in vielen Firmen Klarheit ist, das ist entscheidend, ob die Firma Veränderungen überlebt oder nicht, ob die Mitarbeiter motiviert sind, weiterzumachen oder nicht. Klare Ansagen so geben Sicherheit. Mhm. Die Klarheit reduziert Angst. Dann weißt du, wie der Hase läuft, wie ist die Situation jetzt im Moment, all diese Sachen. Und damit fördert so eine Klarheit auch so Eigenmotivation, Engagement. Da haben die Leute auch Bock, sich eben noch mehr zu engagieren, stärker zu engagieren. Wenn da einer so Wischiwaschi macht, dann mache ich auch Wischiwaschi Arbeit.
Ihr müsst mal darauf achten, also gerade bei Politikern ist das so, die benutzen ja oft so Schlagwörter. Ne?
Ja.
Also das gibt so Wörter, so Synergie zum Beispiel.
Oh ja, der Synergieeffekt. Ne?
Der Synergieeffekt, was will der Typ mehr sagen? Mhm. Und solche Begriffe, die werden gern unters Volk gebracht. Mhm. Und da gibt es von Harari auch diesen wunderbaren Satz, wer nicht auf den Punkt kommt, der hat eigentlich keinen Punkt.
Ah, geil.
Das heißt, wenn du immer so, du benutzt diese ganzen Fösel und diese ganzen schicken Wörter, aber eigentlich, wenn du genau hinhörst, ist das alles leere Luft.
Jo.
Der hat gar keinen Punkt.
Jo.
Der kommt gar nicht zum Zentrum, weil er das gar nicht, der hat gar keine klare Idee, keine genaue Aussage.
Genau, und das verschwurbelt er dann in irgendwelchen komischen Sätzen, wo du abschaltest, wo die Leute, wenn du das dann auch remote machst, also über Computer, dann hast du überhaupt keinen Kontakt mehr. Und dann gibt es auch genügend Leute, die sagen, okay, red du mal, ich mach derweil, check meine E-Mails oder mach meine Kamera aus und bin eigentlich gar nicht mehr da.
So. Man kann das gut beobachten, wenn man mal so eine Bundestagsdebatte sich anhört. Also da kommt doch der ein oder andere, der dann gerne mal so etwas. Oder wenn in den Nachrichten ein Interview mit irgendwelchen Vorständen oder sowas ist, da denkst du immer, Gott, ist das viel leere Luft. Das will der mir eigentlich wirklich sagen. Ne? Und denn es ist wirklich so, in einer lauten Welt, hat auch Herr Harari gesagt, gewinnt nicht der Lauteste, sondern der Klarste.
So.
Ne?
Schön.
American first.
Das ist aber ein geiler Schlusssatz schon fast. Ne?
Ja.
Sag nochmal, was soll noch mal?
In einer lauten Welt gewinnt nicht der Lauteste, sondern der Klarste.
So
welche
geil.
Stimme hörst du durch diesen ganzen,
ja,
durch diesen ganzen Lärm?
Wunderbar. Du, da möchte ich gar nichts dazu fügen. Das ist ja. Punkt. Wir müssen den unbedingt mal ein bisschen genauer lesen. Ne? Also der schreibt es ja wirklich anscheinend auf den Punkt.
Mhm.
Wäre schlimm, wenn er so kompliziert schreibt, dass du ihn nicht verstehen kannst. Das wäre schlimm. Nee. Aber Klarheit entscheidet auch auf die Qualität, auch deiner Arbeit, deiner Beziehung, entscheidet auch über die Schnelligkeit. Wie schnell kommst du voran? Wenn du eine klare Linie hast, eine klare Anweisung hast, dann kannst du Gas geben und dann geht's los.
Denk mal an die Kindererziehung.
Oh.
Malte, also ich hab dir jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir müssen darüber sprechen.
Gott. Dass,
da ist Malte schon völlig abgedrüht, das interessiert ihn gar nicht.
Nee.
Aber ein klarer Satz und warum das so ist und ganz klare Ansage, das, ja, lass das nach, ist auch keine Sache.
Und dennoch ertragen können, dass Malte das trotzdem gerne haben will oder nicht toll findet und dann rumquakt, aber das ist nun mal so, da muss er durch.
Ja.
Und du auch.
Aber du kannst es ihm ja erklären und wenn du dann konsequent bist, dann ist das auch okay. Also dann, wenn er dann andere Sachen oder wenn das klar ist, klar und deutlich, das haben wir doch schon so oft gesagt, schlimm sind Eltern, die immer wieder andere Signale senden, mal so. Nee, klar und konsequent in ihrem Tun.
So, und damit entstehen dann auch wieder unsere schönen, festen, sicheren Bindungen. Ja. Ne? Alles andere macht eine Ambivalenz aus und eine unsichere Bindung, ne? Weil das Kind nicht mehr weiß. Mal sagt sie Hü, mal sagt sie Jot, was meint sie denn nun? Also das bedeutet aber auch leider, auch wenn es anstrengend ist, konfliktfreudig zu sein. Sich auseinandersetzen mit diesen kleinen Menschen.
Naja, man muss sich das überlegen. Also, wie gesagt, dieses ganze Rumschwimmen gibt ja vermeintlich Sicherheit, weil ich mich dahinter verstecken kann.
Für dich vermeintlich Sicherheit, nicht für dein Kind.
Ja? Nee, nicht für mein Kind, aber auch in der Beziehung und so. Wenn ich da so rumschwimme, dann kann ich mich erstmal vermeintlich raushalten.
Ja.
Aber es kommt ja wie ein Bumerang zurück.
Ja.
Wenn du beim Arzt sitzt und du schwimmst da rum und sagst nicht konkret, was dir wirklich wehtut, das ist nicht gut. Irgendwann sagt er auch zu dir, ja, was, der nimmt dich nicht mehr ernst. Ja. Oder er sagt, also da überlegen sie erstmal, weshalb sie hier sind. Ja. Und
habe ich irgendwie eine kurze Meldung, ich weiß gar nicht, vorgelesen, es gibt viele Menschen, die lügen beim Arzt, ne? Wenn der fragt, was tut wie, wo, was weh. Dann aus Angst wahrscheinlich, dass was Schlimmes sein könnte, dann sagen die nicht so richtig, was war es.
Ja, aber dann muss ich doch da nicht hingehen. Ich möchte ja, dass mir geholfen wird.
So denkst du, so denke ich
und
auch.
Der Mann aber hat Schweigepflicht.
Ja, aber alles andere ist wieder menschlich, die Angst vor einer Stimmdiagnose.
Ja, klar.
So, ihr Lieben, seid ihr klar? Sind wir klar mit euch?
Oh, Mann.
Ne? Ihr kennt uns ja, ne? Wir gehen ein bisschen in die weite Welt. Aber ein paar Sachen, ich hoffe einfach, ihr könnt was mitnehmen. Wenn wir euch jetzt irgendwie im Unklaren gelassen habt, dann schreibt uns, dann kriegt ihr einen Nachschlag.
Aber ich hoffe, wir haben euch ein paar Anregungen gegeben, um nochmal drüber nachzudenken.
Genau.
Auch mal zu beobachten, wie die Umwelt so ist. Oder auch mal zu überlegen, also wenn der mich immer so volltextet, warum tut er das eigentlich?
Ja.
Warum kann er nicht klar sagen, was er will? Es kann nämlich auch mal manipulativ sein.
Ne? Und wir haben euch einen Filmtipp gegeben und wir haben auch einen Buchtipp gegeben. Also klarer wird es heute nicht mehr. Jetzt wünsche ich euch allen einen schönen Ostersonntag.
Geht und schön Eier suchen.
Jo, und morgen ist auch noch Feiertag, Montag.
Ne?
Schön. Ach, ist das schön. Und wir beide machen jetzt noch ein schönes, ausführliches
Osterfrühstück.
Ja, genau. In dem Sinne, es war schön mit dir und mit euch.
Ja.
So, nächste Woche wieder, ne?
Ja. Wenn es wieder heißt...
Na?
Psychologen beim Frühstück.
Jo, auf die Eier los.
Ja, alles Gutes, Lieben. Bis nächste Woche.
Tschüss.